Hier ist Zukunft anpacken, der Yara-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Wir zeigen, was die Landwirtschaft heute bewegt und morgen prägt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft anpacken. Sie sind super klein und haben doch eine riesige Bedeutung für die Pflanzengesundheit. Die Rede ist von Mikronährstoffen. Jetzt im Frühjahr sorgt eine passende Versorgung für einen guten Start in das Wachstum und deshalb widmen wir uns in dieser Episode in voller Länge den ganz kleinen und doch so bedeutenden Rädchen im Getriebe der Pflanzenernährung. Und dafür habe ich heute natürlich auch wieder einen Yara-Experten an meiner Seite. Und das ist Stefan Overmeier. Er ist Leiter der Yara-Fachberatung und war zuvor 10 Jahre lang Produktmanager für Yara Vita Mikronährstoffdünger. Du kennst dich also bestens aus mit der Materie, Stefan, oder?
Ja, hallo Cora. Genau, richtig. Ich habe mich während meiner gesamten beruflichen Laufbahn mit Mikronährstoffen beschäftigt und dabei sind sie mir gewissermaßen ans Herz gewachsen.
Sie sind faszinierend, könnte man vielleicht sagen, ne?
Ja, das kann man schon sagen, weil, wie du schon gesagt hast, kleine Menge und riesengroße Bedeutung. Vielleicht erstmal abklären, was überhaupt Mikronährstoffe sind.
Das ist eine gute Idee.
Ja, es gibt nach heute Erkenntnisse 14 essentielle Pflanzennährstoffe. Die werden in Makro- und in Mikronährstoffe unterteilt. Und die Unterscheidung erfolgt danach, wie viel Menge die Pflanze von diesem Nährstoff benötigt. Bei Makronährstoffen sind relativ hoch im Pflanzengewebe konzentriert. Das ist Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium, Schwefel und auch Calcium. Vielleicht einfach, um ein Beispiel zu geben. 8 Tonnen Weizen brauchen ungefähr 160 Kilogramm Stickstoff, 60 Kilogramm Phosphat, 50 Kilogramm Kalium und ungefähr 10-15 Kilogramm Magnesium und Schwefel. Mikronährstoffe hingegen sind relativ gering im Pflanzengewebe konzentriert. Der Bedarf für eine Kultur liegt in der Regel bei weniger als 1 Kilogramm pro Hektar. Bei Molybden sind es sogar nur wenige Gramm pro Hektar. Zurzeit sind 8 Mikronährstoffe bekannt. Neben dem bereits erwähnten Molybden ist das Bor, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Nickel und Chlor. Wobei Nickel und Chlor für die praktische Düngung keine Rolle spielen. Die sind einfach immer genug da.
Jetzt hast du sie angesprochen, die Mikronährstoffe, die bekannt sind. Sind denn da alle gleich wichtig jetzt für die Pflanzenernährung?
Ja, tatsächlich sind alle Nährstoffe gleich wichtig. Ja. Also Makronährstoffe, Mikronährstoffe, alle 14 Nährstoffe müssen da sein, sonst kann die Pflanze nicht wachsen. Die viel zitierte Tonne von Liebig möchte ich hier nochmal heranziehen. Und zwar limitiert der Nährstoff den Ertrag, der Minimum ist. Es kann also sein, dass ich meine, ich habe alles richtig gemacht, ich habe NPK gedüngt, ich habe an Schwefel gedacht, an Magnesium gedacht, aber trotzdem wachsen die Pflanzen nicht, weil etwa Mangan fehlt. Alle sind gleich wichtig.
Okay, also da braucht man keinen Unterschied zu machen und vielleicht können wir aber noch einmal sagen, was sind denn jetzt die genauen Aufgaben der Mikronährstoffe in den Pflanzen?
Ja, da gibt es verschiedene Dinge, die erfüllen müssen. Mhm. Sehr oft sind tatsächlich Mikronährstoffe Aktivator oder Bestandteil von Enzymen und spielen in vielen Stoffwechselprozessen eine Rolle. Mangan und Kupfer sind unmittelbar an der Photosynthese beteiligt. Das ist der Motor allen Wachstums. Also für die Bildung von Ertrag sind sie extrem wichtig. Zink ist zum Beispiel wichtig für die Synthese von Eiweißen. Also hohe Proteingehalte im Weizen gibt es nicht ohne Zink. Aber Zink ist auch zum Beispiel wichtig für die Bildung des Phytohormons Auxin. Das ist wichtig für die Zellstreckung. Wenn die Zellen sich nicht strecken können, bleiben die Pflanzen im Wachstum zurück. Aber auch für die Bildung vom neuen Gewebe. Die Zellteilung ist zum Beispiel Bor essentiell. Ohne Bor gibt es überhaupt kein Wachstum. Oder noch ein Beispiel. Bor und Kupfer sind wichtig für fertile Blüten im Getreide und Raps. Fehlt eins der Elemente, geht der Ertrag drastisch zurück.
Also wahnsinnig viele Beispiele, was da diese kleinen Teilchen eigentlich Großes bewirken. Ich habe ja vorhin so in der Anmoderation gesagt, ja, Mikronährstoffe, die bringt man auch immer in Zusammenhang mit der Pflanzengesundheit. Was ist denn da dran?
Ja, also Pflanzengesundheit und Mikronährstoffe oder Stressresistenz, das gehört unbedingt zusammen. Ich will mal ein Beispiel geben, wie beim Menschen auch, gibt es freie Sauerstoffradikale, die Zellen schädigen können. Und Mangan und Kupfer sind wichtig für die Funktion eines Enzyms mit dem komplizierten Namen Superoxid-Dismutase. Und dieses Enzym ist bei Pflanzen in der Lage, diese freien Sauerstoffradikale zu entgiften und halten so praktisch das Pflanzengewebe gesünder. Oder ein anderes Beispiel, sie haben positiven Einfluss auf die Festigung des Pflanzengewebes, also auf die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen. Kupfer fördert die Bildung von Lignin, das die Zellwände stabilisiert und auch die Bildung pflanzeneigener Abwehrstoffe. Wenn ich stabile Zellen habe, können natürlich Schaderreger wie Pilze oder auch Insekten schlechter in die Zellen eindringen. Auch Bor spielt hier eine Rolle, fördert die Bildung von zellwandstabilisierenden Kohlenhydraten. Also gut mit Pflanzen, Mikronährstoffen versorgte Pflanzen sind einfach resistenter gegenüber Eindringlingen.
Jetzt hast du eben schon so ein bisschen den Vergleich zum Menschen gemacht. Gefällt mir natürlich besonders gut, na, gerade was die bösen freien Radikale angeht, na, die ja in der Werbung auch vielfach zu Cremes führen letztlich, die dann verkauft werden. Aber Spaß beiseite, wenn man jetzt mal gerade eben so diesen Vergleich zum Menschen sieht, wir Menschen sind ja auch alle unterschiedlich, der eine reagiert auf das, der andere reagiert auf das. So ist es ja bei Pflanzen doch auch. Ne? Also Pflanzen sind ja in unterschiedlichsten Kulturen vorhanden. Muss man denn da den Bedarf dann auch unterscheiden?
Ja, das ist tatsächlich so. Grundsätzlich haben wir ja zuvor gesagt, dass alle Mikronährstoffe gleich wichtig sind. Aber die Kulturen sind durchaus unterschiedlich hinsichtlich der Empfindlichkeit gegen irgendeinen Mangel. Mangan, kann man eigentlich sagen, brauchen alle Pflanzen in relativ hohen Mengen. Mhm. Getreide reagiert dann eher empfindlich, wenn Kupfer und Zink im Mangel sind, während Bor nur in sehr geringen Mengen benötigt wird. Bor ist mengenmäßig dann wieder wichtiger für zweikeimblättrige Pflanzen, etwa Rüben, Raps oder Leguminosen. Eine Ausnahme gibt es hier aber auch, und das ist der Mais. Bei den einkeimblättrigen Pflanzen braucht der Mais relativ viel Bor. Bor ist neben Zink das wichtigste Spurenernährstoff für den Mais. Molybden als Beispiel mal, Leguminosen und Raps reagieren sehr empfindlich auf einen Mangel. Und vorne hatte ich ja auch gesagt, dass Eisen ein Spurennährstoff ist. Das spielt für die meisten Ackerbaukulturen eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Aber im Wein- und Obstbau muss man da unbedingt drauf achten.
Okay, das heißt unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Anforderungen an Mikronährstoffen. Was macht Yara damit als Düngemittelhersteller? Ihr reagiert darauf.
Ja, wir haben darauf reagiert. Und zwar haben wir für jede Kultur eine Mischung an Spurennährstoffen zusammengestellt, die genau richtig ist für die Pflanze, also genau das, was sie braucht. Zum Beispiel für Getreide, unser Yara Vita Getreide, enthält Mangan, Kupfer und Zink mit einem kleinen bisschen Bor. Bor, hatten wir ja gerade schon gesagt, ist wichtiger für Raps. Also in unserem Yara Vita Raps Pro ist mehr Bor enthalten, Mangan und auch noch Molybden, weil wir auch schon gesagt haben, dass das für Rapspflanzen wichtig ist. So kann ich dann also sicherstellen, dass die Kultur mit allen Mikronährstoffen versorgt ist, die sie auch benötigt.
Wenn denn sie vorhanden sind, ne, oder wenn man eben düngt, vielleicht können wir einmal noch vorher schauen, wie kommt es denn dann überhaupt zu einem Mangel? Also warum muss ich denn überhaupt düngen?
Da gibt es eigentlich zwei Situationen. Einmal ist ganz einfach, da ist nichts im Boden drin. Dann redet man von einem absoluten Mangel. Auskunft würde hier eine Bodenanalyse geben. Man kann also neben Phosphor, Kali, pH-Wert, Magnesium kann man auch bei der Lufa sagen oder bei anderen Laboren, bei freien Laboren, dass man die Spurennährstoffe mit untersucht haben möchte. Gerade auf sandigen, leichten Böden kann es schon mal sein, dass dann zum Beispiel Bor oder auch Mangan im Mangel sind. Aber in Deutschland ist es eigentlich viel mehr der Fall, dass die Pflanze an die vorhandenen Nährstoffe im Boden nicht drankommt. Man redet dann von einem induzierten Mangel. Ein Beispiel zu geben. Der pH-Wert des Bodens spielt da eine gewichtige Rolle. Außer bei Molybden gilt für die meisten Spurennährstoffe, mit steigendem pH-Wert sinkt die Verfügbarkeit. Das heißt also, wenn ich hingegangen bin und habe was durchaus Sinnvolles gemacht und habe den Boden gekalkt zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, kann es dazu führen, dass Bor, Mangan, Zink und auch Kupfer schlechter verfügbar sind. Oder ein anderes Beispiel, eine gute Durchlüftung des Bodens, was man ja eigentlich auch haben möchte. Gerade jetzt mal drauf achten, hat sicherlich jeder schon mal gesehen, wenn man durch die Lande fährt, sieht man Getreideflächen, die großflächig aufgehellt sind. Und nur in den Fahrspuren sind die Pflanzen dunkelgrün. Was ist da passiert? Durch das Gewicht des Schleppers ist der Boden in den Fahrspuren etwas mehr verdichtet. Es ist weniger Sauerstoff vorhanden und die Pflanzen haben keinen Manganmangel. Durch Sauerstoff wird Mangan nämlich aufoxidiert und ist schlechter verfügbar. Das heißt also, es gibt durchaus Maßnahmen, die der Landwirt macht, die sinnvoll sind, die er auch machen muss. Aber es kann dadurch passieren, dass Mikronährstoffe dann schlechter verfügbar sind.
Mhm. Ich finde es ja immer gut, an der Wurzel anzusetzen, also eben zu überlegen, wo könnte eigentlich Mangel bestehen, wo könnte Mangel herrschen, woher könnte es kommen? Können wir da vielleicht noch ein paar Beispiele bringen? Es gibt ja auch so ein bisschen speziellere Böden Richtung Moor.
Ja, genau, Moor ist ein gutes Stichwort. Das war eines der ersten Spurennährstoffe Mangel, die man überhaupt gefunden hat. Das ist die sogenannte Heidemoor-Krankheit. Das ist ein Kupfermangel, weil einfach Kupfer, wenn viel organische Substanz im Boden ist, schlechter verfügbar ist. Oder ein anderes Beispiel, hohe Gehalte von Phosphor, also ich mache wieder eine Phosphordüngung, was sinnvoll ist, kann dazu führen, dass Zink schlechter verfügbar ist im Wurzelbereich.
Das ist ein Stichwort, Phosphor und Zink. Wenn ich das richtig weiß, dann ist das ja besonders für den Mais extrem wichtig, also diese beiden Mikronährstoffe. Vielleicht können wir da dann direkt einmal auf die Maisdüngung schauen. Wie reagiere ich denn da in diesem Fall drauf?
Ja, genau, diesen Umstand haben wir bei der Komposition unseres Produktes des Yaramila Mais, unserem Unterfußdünger für den Mais, Rechnung getragen, indem wir beide Nährstoffe zusammen dazugegeben haben. Das heißt also, der Mais bekommt noch eine zusätzliche Portion Zink direkt im Bereich der Wurzeln und kann diese dann aufnehmen. Also eine zusätzliche Düngung.
Ja, nach diesem kurzen Exkurs Richtung Mais nochmal einen Schritt zurück. Wie stelle ich denn überhaupt einen Mangel fest?
Ja, das ist eine gute Frage. Es kommt darauf an, wie stark der Mangel ist. Wir unterscheiden da in ein akuten Mangel und latenten Mangel. Akuter Mangel heißt, ich habe tatsächlich sichtbare Symptome. Das heißt also, die Pflanze zeigt mir, dass ein Mangel an Mikronährstoffen vorliegt. Beispiele dafür ist zum Beispiel Bohrmangel bei Rüben. Das ist die Herz- und Trockenfäule, die sicherlich jeden Landwirt oder Rübenanbauer schon mal geärgert hat. Oder Zinkmangel beim Mais führt zu gestauchten Pflanzen durch Auxinmangel. Kupfermangel zeigt sich durch eingerollte Blattspitzen und taube Ähren beim Getreide, was natürlich ganz fatale Wirkungen hat. Also man kann aber generell sagen, wenn man das sieht, ist es schon zu spät und es kommt zu erheblichen Ertragsverlusten. Viel wahrscheinlicher ist eigentlich ein sogenannter latenter Mangel. Das heißt, der ist nicht sichtbar, es fehlt aber Ertrag und Qualität und ich weiß nicht warum. Ich habe alles gemacht, was gut und sinnvoll ist. Ich habe gekalkt, NPKs gedüngt, ich habe Schwefel und Magnesium gedüngt, aber trotzdem fehlt einfach Ertrag. Wir empfehlen den Landwirten, regelmäßig Pflanzenanalysen zu nehmen, um einfach nachzugucken, sind alle Nährstoffe, die die Pflanze braucht, auch vorhanden. Und einen solchen latenten Mangel kann ich sehr schön mit etwa mit Megalab, das bieten wir an, das ist ein Tool, auch eben zur Pflanzenanalyse aufdecken und entsprechend reagieren. Wenn ich zum Beispiel sehe, die Pflanze hat einen Manganmangel, sie zeigt es mir zwar noch nicht, aber sie wird sich rächen durch zu geringe Erträge, dann kann ich dann eben reagieren und Mangan zusätzlich düngen, etwa übers Blatt.
Okay. Und den Mangel dann beheben, vielleicht können wir da eben nochmal gucken. Also klar, natürlich Richtung Düngung mit Yara Vita, aber vielleicht machen wir einmal das große Fass auf. Wie behebe ich einen Mangel?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen Mangel zu beheben. Also sicherlich eine Möglichkeit ist eine Beizung. Das heißt also, etwa beim Getreide würde man eine Mikronährstoffbeize direkt in das Saatgut dran beizen. Das hat den Vorteil, dass ich den Keim direkt mit Mikronährstoffen versorgen kann. Natürlich sind das nur sehr, sehr geringe Mengen auf den Hektar bezogen, was ich damit erreiche. Aber zum Beispiel bei einer Fläche mit bekannten Manganmangel kann das für den Keimling oder für die junge Pflanze eine ganz gute Starthilfe sein, so dass ich dann später etwa mit einer Blattdüngung reagieren kann. Ich könnte natürlich auch, wenn die Bodenanalyse mir sagt, da sind zu wenig Mikronährstoffe drin, könnte ich natürlich auch einen Dünger nehmen und Mangan, Kupfer oder Zink auch düngen. Allerdings muss man wissen, dass das oftmals mittel- und langfristig nicht den gewünschten Erfolg hat. Gerade zum Beispiel, wenn ich versuche, den Bodenvorrat mit Mangan aufzufüllen, ist das relativ schwierig, weil das Mangan, was ich dünge, wird im Boden sehr schnell wieder festgelegt und ich habe keinen nachhaltigen Effekt. Viel besser bewährt hat sich eine Bodendüngung mit Bohr. Bohr wird nur mit dem Wasserstrom in die Blattspitzen transportiert. Und eine Rückverlagerung in jüngere Pflanzenteile ist nicht möglich. Deshalb benötige ich gewissermaßen eine ständig fließende Bohrquelle, um auch die jüngeren Pflanzenteile über die Wurzel mit dem Wasserstrom zu versorgen. Deshalb haben wir ja unsere Yarabela-Sulfan-Familie auch aufgewertet und bieten jetzt eine Komposition mit Bohr an, die man sehr gut zum Beispiel bei bohrbedürftigen Kulturen ansetzen kann, wie etwa Raps oder Rüben.
Jetzt habe ich eben schon einmal den die Yara Vita Dünger angesprochen, wobei es sich ja um den Blattdünger handelt, den ihr eben auch für verschiedene Kulturen anbietet. Generell einmal Thema Blattdüngung. Was für eine Rolle spielt die deiner Meinung nach?
Blattdüngung ist inzwischen die etablierte Methode, um tatsächlich die Bestände ausreichend mit Spurennährstoffen zu versorgen. Das ist also im modernen Ackerbau eigentlich Standard. Und zwar kommt da der Umstand zugute, dass der Bedarf an Mikronährstoffen je Hektar so gering ist. Wir hatten ja gesagt, das sind in der Regel einige hundert Gramm und das lässt sich ganz gut übers Blatt düngen. Das Blatt ist nicht geeignet für die Aufnahme von großen Nährstoffmengen. Dafür ist die Wurzel da, weil die Nährstoffe müssen ja von der Blattoberfläche erstmal durch die Cuticula, das ist ja eine natürliche Barriere, oder die Spaltöffnung diffundieren. Und das geht eben nur mit beschränkten Mengen. Aber es geht eben sehr, sehr gut für den geringen Bedarf an Mikronährstoffen. Vielleicht noch ein anderer Aspekt, was für eine Blattdüngung spricht. In der Regel ist in der Praxis keine extra Überfahrt nötig. Man kann die Blattdünger mit Pflanzenschutzmitteln mischen und dann eben bei sowieso geplanten Pflanzenschutzmaßnahmen mitnehmen. Allerdings gilt hier der Hinweis, unbedingt vorher prüfen, ob die Mischung auch funktioniert und es nicht zu Ausflockungen und verstopften Düsen kommt. Hier bieten wir mit unserem Tool Tankmix eine Möglichkeit an, vorher abzuchecken, ob die geplante Mischung auch mischbar ist. Zu finden ist das in unserer neuen Plattform Yara Plus.
Da wollte ich gerade darauf hinweisen, hatte schon angesetzt, Mensch, da könnte man doch die Tankmix-App für nutzen, weil da haben wir beide nämlich auch schon einen Podcast von der Agritechnica drüber geführt. Auf den möchte ich ganz gerne nochmal verweisen. Da kann man ein bisschen was zur Tankmix-App erfahren. Den verlinke ich in den Shownotes. Aber du hast es ja auch direkt gerade herausgesagt. Also danke dafür den Tipp. Bleiben wir nochmal ein bisschen bei Blattdüngung. Bei verschiedenen Formen, die gibt es doch letztlich, oder? Können wir da vielleicht nochmal drauf eingehen?
Ja, es gibt eine fast unüberschaubare Anzahl von Blattdüngern, feste, flüssig, das ist also die erste Unterscheidung, die machen muss, wobei sich in der Praxis eigentlich die flüssigen Produkte durchgesetzt haben, weil sie viel einfacher im Handling sind. Dann gibt es natürlich noch eine Unterscheidung nach der Nährstoffform. Salze, zum Beispiel Mangansulfat, hat sicherlich jeder schon mal gehört, die sind oft sehr günstig, aber unformuliert. Das heißt also, etwa bei Regen werden sie sofort abgewaschen und unter sehr trockenen Bedingungen, wenn das Salz auf den Blattoberflächen eintrocknet, kann das sogar zu Verätzungen an den Blättern führen. Eine andere Möglichkeit sind sogenannte Chelate. Das sind Komplexverbindungen, in denen Metalle wie Mangan, Kupfer oder Zink eingebunden sind. Diese Produkte sind pro Liter in der Regel relativ gering konzentriert und man müsste Maßnahmen öfter wiederholen, um eine ausreichende Nährstoffmenge auch tatsächlich zu düngen. Hinzu kommt, dass diese Form pro Kilogramm Nährstoff eigentlich sehr, sehr teuer ist. Wir setzen mehr auf sogenannte Suspensionen. Das sind wasserunlösliche Verbindungen wie zum Beispiel Mangancarbonat. Und die haben den Vorteil, dass diese sehr hoch aufgeladen sind, also viele Gramm Nährstoffe pro Liter enthalten und so das Handling einfacher ist. Wir bekommen natürlich jetzt wasserunlösliche Verbindungen, bekommen wir immer wieder gesagt, ja, das kann ja gar nicht funktionieren. Wie kann denn eine wasserunlösliche Verbindung überhaupt von der Pflanze aufgenommen werden? Weil wenn sie durch die Spaltöffnung oder Cuticula diffundieren muss, muss es ja wasserlöslich sein. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wasserunlösliche Verbindungen lösen sich im Kontakt mit Säure. Wie kommt denn jetzt Säure aufs Blatt? Und das ist ganz einfach, auch in diesem Fall. Das CO2 aus der Luft führt in Verbindung mit Tau oder auch mit Regen, also mit Wasser, auf der Blattoberfläche zur Bildung von Kohlensäure. Und die macht die Nährstoffe dann verfügbar. Das hat den Vorteil, dass ich eigentlich gewissermaßen ein Nährstoffdepot auf dem Blatt habe, was langsam fließt und die Pflanze über einen langen Zeitraum mit Nährstoffen versorgen kann.
Also die Formulierung ist entscheidend und da wir gerade bei diesem Stichwort sind, würde ich ganz gerne da auf das YouTube-Video von deinem Kollegen Sören Hersemann hinweisen. Der hat ein Video gemacht zum Thema Blattdünger, Wirkung und Unterschiede einfach erklärt und das gibt es eben auf dem YouTube-Kanal von Yara, also einfach aufrufen, dann Blattdünger eingeben und dann wird das Video gezeigt, aber auch das verlinke ich in den Shownotes. Was muss ich denn bei der Blattdüngung beachten?
Allgemein gilt erstmal rechtzeitig düngen, weil wenn der Mangel erstmal sichtbar ist, das hat man ja schon gesagt, dann ist es oft zu spät und der Ertragsverlust ist bereits vorprogrammiert. Mangan in Wintergerste und Bohr im Raps sollte ich deshalb oft schon im Herbst an die erste Teilmenge düngen. Ein anderes Beispiel ist vor Perioden oder vor erwarteten Perioden mit Trockenheit. Vorsommertrockenheit ist hier das Stichwort. Das ist inzwischen mehr die Regel als die Ausnahme. Das heißt also, um die Pflanzen stressresilienter zu machen, sollte man unbedingt vor einer solchen Periode die Pflanzen mit Mikronährstoffen versorgen. Und natürlich vor Perioden mit einem besonders hohen Bedarf an Mikronährstoffen bzw. intensivem Wachstum. Beim Getreide wäre das dann vor der großen Periode wichtig, etwa Mangan, Kupfer und Zink in BBCH 30, 31 zu düngen. Hier bietet sich dann eine Mischung mit Fungiziden oder Wachstumsregulatoren an. Raps nach der Vegetation zusammen mit den ersten Insektizidmaßnahmen oder Einkürzungsmaßen schon ausreichend mit Mikronährstoffen versorgen. Generell muss man sagen, besser früher als zu spät.
Stefan, dir an dieser Stelle vielen lieben Dank dafür, dass du uns hier Rede und Antwort zum Thema Mikronährstoffe gestanden hast.
Ja, vielen Dank, Cora. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Danke dir und danke, liebe Hörer, fürs Zuhören. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Zukunft anpacken, der Yara-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Weitere Informationen auf yara.de.